willkommen zu diesem Interview von Offenbar. Mein Gast heute ist Waldemar Justus. Waldemar, schön, dass du hier bist.
Dankeschön, Matthias.
Waldemar, hilf uns ein bisschen zu wissen, wer du bist.
Ja, mein Name ist Waldemar Justus, ich bin 35 Jahre. Ich wohne im schönen Schwarzwald in Emmendingen, das ist in der Nähe von Freiburg. Dort wohne ich mit meiner Frau zusammen, Miriam, und wir haben drei kleine Kinder von 0 bis 6 Jahre, alles dabei.
Wunderbar. Und du bist Pastor einer Gemeinde dort, der Christusgemeinde Emmendingen.
Korrekt, ja.
Ich würde gerne ein bisschen erfahren, wie ging dein Weg dorthin? Bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen?
Ja, mein Elternhaus ist baptistisch. Mein Opa war auch schon Baptistenpastor in der ehemaligen Sowjetunion. Und im Jahr 89 sind wir dann rüber und haben uns hier auch einer deutschen Baptistengemeinde angeschlossen. Meinen Eltern war es wichtig, dass wir nicht in einer Subkultur unterwegs sind, sondern auch in die deutschen Gemeinden gehen. Und dort bin ich dann aufgewachsen. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben unsere Teenie- und Jugendzeit quasi miteinander verbracht. Und ja, ich habe mich auch recht früh im Teenie-Alter auch taufen lassen. Habe sehr früh mit 9 Jahren, so kann ich das wirklich sagen, Jesus erlebt in meinem Leben. Eine Bekehrung erlebt, wie er mich angesprochen hat und wie ich ihm mein Leben gegeben habe. Aber wenn man mit 9 Jahren sein Leben gibt, dann gibt es auch noch ein paar andere Stationen. Ne? Ja. Und mit 14 war ich dann so weit, dass ich mich habe taufen lassen und hatte eigentlich nie vor, in Emmendingen Pastor zu sein, sondern ganz im Gegenteil, mir gefällt die Medienwelt und ich habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter begonnen und auch abgeschlossen. Aber während der Ausbildung hat Gott schon in mein Leben hineingesprochen und mir den Ruf aufs Herz gelegt, Gottes Wort zu verkünden, sodass ich dann Theologie studiert habe, 5 Jahre. Und nach dem Theologiestudium habe ich dann in Emmendingen 2013 begonnen. Und seitdem bin ich dort Pastor und glücklich, dort zu sein.
Wo hast du Theologie studiert?
Ich habe an der Theologischen Hochschule in Elztal studiert. Das ist ein theologisches Seminar der Baptisten, der Deutschen Baptisten, Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Dort habe ich meine kompletten 5 Jahre studiert, Bachelor und Master in evangelischer Theologie.
Wunderbar. Dann ging der Pastorendienst los. Was für eine Gemeinde war die Christusgemeinde Emmendingen, als du dort angefangen hast?
Die Christusgemeinde war eine kleine Gemeinde, eine sehr alte Gemeinde. Wir hatten ganz, ganz wenig Familien, ganz wenig Kinder. Und es war eine herzliche Gemeinde, eine Gemeinde, die Gott liebt und ein offenes Haus hatte für Menschen, die absolut, absolut am Rand der Gesellschaft stehen. Menschen, die ich niemals in Kirchen gesehen habe, habe ich in Emmendingen gesehen, mit großen Suchtproblemen. Die sind dort ein- und ausgegangen. Jede Woche hatte man Begegnung und das hat uns sehr imponiert. Diese Liebe zum Menschen, diese Offenheit zum Menschen. Und es war eine Gemeinde, die Gott liebt, aber ein Problem hatte, dass sie immer, keine Zukunftsperspektive hatte, klein war. Und eine alte Frau hat mal zu mir gesagt, Waldemar, wenn sich jetzt nichts ändert, dann wird es uns in ein paar Jahren nicht mehr geben. Und ich war dann dort der erste Vollzeitpastor, der angestellt wurde, war auch ein großer Glaubensschritt für die Gemeinde, das zu investieren, die Finanzen dafür frei zu machen. Und ja, seit 2013 bin ich dort und die Gemeinde gibt es noch.
Das freut mich zu hören. Wie hat sich die Gemeinde entwickelt? Sind die alten Leute noch älter geworden? Das heißt, machst du vorrangig Beerdigungen oder hat sich dort etwas getan?
Dort hat sich eine ganze Menge getan, mit der Gnade Gottes, muss man sagen. Ich hatte nämlich kein Programm in der Tasche. Ich bin auch nicht so ein Fan von zu sagen, ich habe ein Programm, was ich hier hochziehe und das ist sozusagen die Lösung für jede Gemeinde und dann wird das eine bombige, lebendige, florierende Gemeinde. Ich hatte nur ein Ziel. Ich habe gesagt, ich möchte treu das Wort Gottes von Anfang bis zum Ende predigen. Ich setze auf die Kraft des Wortes Gottes, dass es Menschenherzen erreicht und Menschen auch zieht. Und ich kann mich noch gut an den Anfang erinnern, als Kollegen mit mir gesprochen haben und gefragt haben, hey Waldemar, du bist jetzt gerade frisch im Dienst, jetzt musst du jede Woche predigen, wie machst du das so? Dann habe ich ihnen erzählt, dass ich Auslegungspredigten mache, durch Bibelbücher durchpredige und dass es dann halt auch entsprechend Zeit braucht, so 45, 50 Minuten, manchmal auch drüber. Und da war erstmal Schock, nee, das kannst du nicht machen, die Leute werden dir weglaufen. Und dann ist genau das Gegenteil passiert. Menschen sind geblieben, Menschen sind gekommen und Wir haben eine, inzwischen zahlenmäßig sind wir stark gewachsen. Unser Raum platzt aus allen Nähten, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Wir haben Familien, Kinder ohne Ende. Die ersten Familien hatten es schwer, weil keine anderen Kinder da waren. Aber die Eltern haben mir gesagt, das Futter, die Nahrung, die ich hier bekomme, ist für mich so kostbar, dass mir das wichtiger ist als jetzt eine Bombenkinderarbeit. Und das Ausharren hat sich dann für diese Familien gelohnt, weil wir jetzt einen großen Reichtum haben an allen Generationen, wofür wir sehr dankbar sind. War auch für uns eine Frage, als junges Ehepaar. Ich habe zu Gott gesagt in einem der ersten Gottesdiensten, Herr, diese Gemeinde hat eigentlich keine Zukunft für meine zukünftigen Kinder. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Du musst hier was tun. Und Gott ist treu und er hat uns ein schönes Wachstum geschenkt und ein sehr festes Miteinander.
Amen. Ich kann mich gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Da warst du noch im Theologiestudium. Mhm. Da ging es genau um diese Frage, wie baut man gesunde Gemeinde auf biblischer Grundlage. Der Kontakt war zustande gekommen über Mark Dever, den du und einige Kommilitonen angeschrieben hattet. Und Mark hatte mir gesagt, setz dich mal in Kontakt, bring dich mal in Kontakt mit diesen jungen Leuten.
Ja.
Und es hat mich wirklich gefreut zu hören, wie du über die Jahre in Emmendingen diesen Dienst dann auch so getan hast. Immer wieder zurück zur Bibel, das Wort Gottes fortlaufend Text auslegen, zu predigen und das Wort baut die Gemeinde. Ich weiß von Herrn Marx zwei Sätze, die mir im Kopf geblieben sind, die ich dort gehört habe. Zum einen von dem ehemaligen Leiter von Herrn Marx, der gesagt hat, wir sind nicht hier für die, die hier sind. Wir bauen diese Gemeinde vor allem auch für die, die kommen werden.
Ja.
Da scheint die Vision auch gewesen zu sein, die du hattest oder auch ihr als Ehepaar hattet, als ihr dort hingegangen seid.
Ja.
Und zum anderen aber nicht die Gemeinde, wie man sie gerne hätte zu lieben, sondern die Gemeinde, wie sie ist, zu lieben.
Ja.
Und das ist ja auch das, was dein Thema hier für offenbar ist, Gemeindebau mit Wahrheit und Liebe.
Ja.
Wie sieht das konkret aus in Emmendingen, diese Kombination Wahrheit und Liebe?
Ja, die Gemeinde, die ich vorgefunden habe, war zwar personenmäßig eine schwache Gemeinde, aber eine unglaublich herzliche Gemeinde. Und ich habe mir gesagt, ich wünsche mir eine Gemeinde, wo ich dienen kann, die Gottes Wort liebt, die ein missionarisches Herz hat und die eine betende Gemeinde ist. Und dort konnten wir dann gut andocken. Und ich habe mir gesagt, im ersten Jahr möchte ich hier nichts verändern. Ich möchte erstmal wertschätzen, was hier ist. Denn gerade als junger Mensch, ich war 26 Jahre, als ich die Gemeinde übernommen habe, ist die Gefahr groß, dass man sagt, ich weiß, wie es geht. Aber das eine wusste ich, das Wort Gottes brauchen wir. Und ich habe diese Liebe in dieser Gemeinde erfahren, erlebt, wie die Menschen lieben. Das ist nicht etwas, was ich in diese Gemeinde kultiviert habe, sondern was ich vorgefunden habe, wovon wir gezehrt haben. Mhm. Und ja, wie funktioniert das? Zum einen natürlich das Wort Gottes, du hast gesagt, das Wort Gottes baut die Gemeinde. Wir investieren sehr viel Zeit auch in die Wahrheit, dort genau hineinzuschauen. Für uns als Gemeindeleitung ist es sehr wichtig zu differenzieren, was sind wirkliche Eckpfeiler des Glaubens und was ist Peripherie? Was sind auch zweitrangige Themen? Wo müssen wir auch lernen, wie reife Menschen sich auch stehen zu lassen in unterschiedlichen Überzeugungen? Denn auch schon in den biblischen Schriften geht es um Gewissenskonflikte zum Beispiel, wie man dann einander annimmt, ja, trotz der Differenzen. Aber wiederum gibt es in der Bibel dann auch diese ganz klaren Aussagen, an die wir festhalten müssen, zu unserem Besten, ja, und zur Ehre Gottes. Und da investieren wir sehr viel Zeit, dass wir es auch einfordern, einander anzunehmen in den ganz unterschiedlichen, Charakterzügen. Dir wird das wahrscheinlich ähnlich gehen. Jeder Pastor hatte auch in den letzten zwei Jahren, in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, ja, eine schwere Zeit. Und es war für uns auch ein Härtetest. Und wir haben gemerkt, diese Gemeinde steht zusammen. Und in unserer Gemeinde gibt es auch alles, von bis, an Überzeugung, was Corona und wie und Impfung und diese ganzen Themen. Ja. So viele haben sich darüber zerstritten. Und wir haben gesagt, wir stehen zu der Wahrheit Gottes. Das ist das, worum wir uns kreisen. Und bei den anderen Themen, da lass uns leidenschaftlich reden, aber das darf nicht den Raum einnehmen, dass es uns entzweit, sondern wir nehmen einander an und wir lieben einander. Und wir haben in diesen zwei Jahren Wachstum erlebt, den wir hier nicht beschreiben können. Mhm. Wir hatten Spitzengottesdienstzahlen, die wir vor der Pandemie nicht gehabt haben. Weil wir uns auf die Wahrheit konzentriert haben und immer wieder gesagt haben, wir lieben einander, auch in unseren unterschiedlichen Gewissenseinstellungen bei diesen auch tatsächlich sehr schwierigen Themen. So kann man das vielleicht beschreiben, dass die Annahme des anderen für uns sehr, sehr wichtig ist.
Ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein falsches Denken, zu denken, dass Wahrheit und Liebe irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen und entweder habe ich mehr Wahrheit und dann muss ich bei der Liebe irgendwie Abstriche machen oder ich habe ganz viel Liebe und dann weniger Wahrheit. Du wirst in deinem Offenbarvortrag deutlich machen, dass das beides Hand in Hand geht und dass eine wirkliche Liebe, die eben nicht nur Liebe zu den Menschen, sondern auch Liebe zu Gott ist, immer eben auch getrieben ist von der Wahrheit und hinzielt auf die Wahrheit hin. Siehst du Defizite, wenn du in die christliche Landschaft in Deutschland hineinschaust, bei diesem ganzen Thema Wahrheit und Liebe im Gemeindebau?
Ja, ansonsten denke ich, würden wir diesem Thema auch gar keine Plattform geben. Ich denke, dass es dieses Missverständnis, was du gerade angesprochen hast, es ist durchaus präsent. Rede nicht zu viel von Wahrheit. Betone Einendes, aber nicht das, was uns trennen könnte. Aber die Frage ist dann immer, was ist es denn, was uns dann eint? Und ich werde in meinem Vortrag dann auch darlegen, dass die Wahrheit das ist, was uns wirklich einen kann und auch krisensicher macht, krisenfest machen kann. Und ich leide darunter. Ich leide darunter, dass die Wahrheit klein gehalten wird, dass wir uns scheuen, über die Dinge klar zu sprechen. Natürlich mit einem liebenden Ton. Aber dennoch auch eine Liebe zur Wahrheit zu haben. Denn Gott hat ja nicht beliebig einfach gesprochen, sondern es dient uns ja. Und wenn ich Wahrheit erkenne, dann hat sie auch einen positiven Effekt auf mein Leben. Ist ja wunderbar. Gott hätte das ja auch anders machen können. Aber er möchte Wahrheit auch in unserem Leben scheinen lassen, dass es uns segnet und auch unser Umfeld segnet. Und wir haben erlebt, dass auch, ich sag mal, die ganzen Leichen im Keller, die man so als Gemeinde auch ansammeln kann, ja, wie wir die Stück für Stück hervorgeholt haben und auch liebevoll daran gegangen sind, aber nicht, hey, lass uns einfach mal diesen Teppich nehmen und alles drunter, sondern lass uns mit Wahrheit in diese Szene, in diese Situation hineinleuchten. Und wir haben wunderbare Wiederherstellungsprozesse in unserer Gemeinde erlebt. Da waren Ehepaare verstritten miteinander, die haben sich, als ich Kind war, verstritten, also ich kannte die ja noch nicht, ne? Aber von den Erzählungen, also vor Jahrzehnten, haben sich Jahrzehnte nicht angeschaut und kamen dann über Umwege des Herrn wieder zurück zu dieser Gemeinde und haben sich dann auf einmal im selben Raum wiedergefunden. Und das war ein Problem. Und dann so, was machen wir? Hey, wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Wir werden mit Wahrheit diese Situation bewältigen und wir werden es auch an Liebe nicht mangeln lassen. Und wir haben in diesem Wiederherstellungsprozess gesehen, dass wir innerhalb eines kurzen Zeitraums haben sich Menschen in den Armen gelegen, voller Freude, voller Dankbarkeit. Nicht, weil man die Wahrheit ausgespart hat, sondern in Wahrhaftigkeit investiert hat, aber auch in der Annahme des anderen. Hinhören, lieben, wertschätzen, aber nicht die Wahrheit einfach vor der Tür lassen. Beides brauchte es, um diese wunderbare Wiederherstellung zu bekommen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. So haben wir einige Beispiele in unserem Gemeindeleben. Und ich glaube, dass wir das brauchen.
Ich glaube, das sehen wir wunderbar beim Apostel Paulus, nicht? Der uns zeigt, wie wir einerseits eine Einheit in Christus haben, wenn wir Geschwister sind, und andererseits dann sagt, wir brauchen die Lehre, die Zurüstung in der Gemeinde, sodass wir wachsen in der Wahrheit. Das bringt uns weiter zusammen. Das heißt, der Fokus auf die Wahrheit fördert die Liebe.
Ja.
Du bist ein Pastor, der nicht nur in seiner Gemeinde dient, sondern darüber hinaus auch sieht, was in der christlichen Landschaft in Deutschland geschieht, vor allem auch in dem Bund, zu dem deine Gemeinde gehört, dem Bund EFG, Baptistenbund. Und dort bist du involviert in eine Initiative, J17, die sich auch bemüht, wieder mehr Wahrheit hineinzubringen in den Bund und das in Liebe zu tun. Denn man kann es ja auch falsch tun. Das hast du ja auch schon angedeutet. Man kann, sag mal, rechthaberisch unterwegs sein und sagen, ich habe die Wahrheit, aber lieblos. Und dann zwar die christliche Botschaft, aber nicht Christus gemäß vermitteln. Das heißt, ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, wir wollen beides tun. Was genau ist J17 und was genau ist euer Ziel?
J17 stammt von Johannes 17. Und in Johannes 17, ich habe ja mal meine Bibel hier zur Hand, in Johannes 17, Vers 17 betet Jesus zu seinem Vater: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und wir sind der Überzeugung, dass wir, um Einheit zu erleben unter Christen, dass wir diese Wahrheit brauchen, dass wir Gottes Wort brauchen und dass es ein neues Gewicht braucht, auch in unserem Bund. Ich denke, es ist manchmal ein naives Denken von uns Christen, dass wir, wenn wir die neutestamentlichen Briefe sehen und merken auch, welcher Tumult da war, welche Herausforderungen man auch lehrmäßig hatte. Und dann in unseren Tagen im 21. Jahrhundert, das war alles früher, aber heute ist ja alles klar. Das ist sehr naiv. Denn wenn die Apostel sowas erlebt haben, dann werden wir das wahrscheinlich auch erleben. Und ja, wir sind in diesem Baptistenbund. Ich liebe diesen Bund und ich habe eine Sehnsucht, dass Gottes Wort neu Stärke bekommt in diesem Bund und dass wir uns noch mehr darauf ausrichten und dass wir es dem Wort auch überlassen, in unsere Schattenbereiche leuchten zu lassen. Dass ein neues Vertrauen in die Heilige Schrift wächst. Dass ein neues Vertrauen auch in das Werk des Heiligen Geistes in der Gemeinde wächst. Und dass wir unsere Gottesdienste, unser Gemeindeleben christuszentriert ausleben. Weißt du, im Studium habe ich mich sehr stark mit altkirchlichen Bekenntnistexten beschäftigt. Ich bin gar nicht so ein geschichtsaffiner Typ, aber mir haben es diese alten Glaubensbekenntnisse total angetan. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen Freund habe aus dem 19. Jahrhundert, das ist der Charles Spurgeon. Und ich habe mich mit dieser Zeit etwas beschäftigt und ich habe die Bekenntnisse mir angeschaut und habe gemerkt, hier ist so eine Tiefe. Und habe dann den Spurgeon gesehen, dass er diese Tiefe auch gepredigt hat. Ja, und dass Menschen in den Bann gezogen hat und eine Liebe zu Gott in damaligen Tagen in England dann erweckt hat und weit über diese Grenzen hinaus. Förmlich eine Erweckung. Und ich habe das gesehen, habe diese alten Bekenntnisse gesehen und habe dann einfach mal selbstkritisch geschaut, wenn ich so meine ganze Kindheit, Jugendzeit, jungen Erwachsenenzeit schaue, wie viel ist davon noch übrig? Ich denke, wow, es gibt so viele Schätze, die bergen wir gar nicht. Aber wenn wir sie bergen würden, dann entfalten sie eine Kraft und ein Feuer für Gemeinde. Da will ich wieder zurück. Und ich habe ein paar Verbündete, die sagen, wir wollen wieder back to the roots, wieder zurück zu den Wurzeln und schauen, wo brauchen wir Licht in unsere Dunkelheit, damit unser Gemeindebund floriert und dass er eine missionarische Kraft hat in diesem Land und der Name Jesus wieder groß gemacht wird in unserer Generation.
Warte mal, ich danke dir, dass du diesen Spurgeon so auf dem Herzen hast. Und Spurgeon war ja ein junger Freund für den Begründer des deutschen Baptismus,
ja.
Johann Gerd Onken.
Ja.
Die waren ja miteinander unterwegs. Und der Baptismus in Deutschland hat ganz wesentlich gelebt von Onken und Julius Köbner und Lehmann aus Berlin, das Kleeblatt des frühen Baptismus. Ich wünsche dir und euch, dass ihr ein neues Kleeblatt oder eine neue Gruppe sein könnt, die segensreich in diesen Bund und in die christliche Landschaft in Deutschland hineinwirken. Ich erlebe das, dass du das in deiner Gemeinde tust. Und dafür wünsche ich dir gottesreichen Segen. Und ich bin gespannt auf deinen Vortrag und möchte uns alle einladen, den Vortrag von Waldemar Justus, Gemeindebau mit Wahrheit und Liebe, anzusehen und so erbaut zu werden und Orientierung zu finden für Gemeindebau in dieser Zeit. Euch allen gottesreichen Segen.